Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 371.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Man muss wissen, was man wert ist. Also wenn man eine ordentliche Ausbildung gemacht hat und hat gearbeitet in seinem Job, dann hat man eine gewisse Grundlage und auf diese Grundlage kann man aufbauen und man sollte sich, ja, wie gesagt, nicht unter Wert verkaufen.
Im thüringischen Landkreis Hildburghausen haben die Kommunalpolitiker Grund zur Freude. Mit einer Beschäftigungsquote von fast 60% ist der Landkreis bundesweit Spitze. Zum Länderreport aus Thüringen begrüßt Sie ganz herzlich Claudia Peres. Hildburghausen war mal ein ganz berühmter Verlagsort in Deutschland. Der Publizist Josef Meyer war ein Bürger der Stadt und in seinem bibliografischen Institut im 19. Jahrhundert erschienen erstmals Meyers Lexikon und Brems Tierleben. Die letzte Entlassungswelle gab es bei der zuständigen Agentur für Arbeit in Suhl. Dort konnten die Zeitverträge von 40 Mitarbeitern nicht verlängert werden. Sie waren während der Wirtschaftskrise vor 2 Jahren eingestellt worden, um Anträge auf Arbeitslosengeld entgegenzunehmen. Am Ende mussten sie selber gehen. Aber ganz ungetrübt ist die Freude nicht, wie auch. Zeitarbeit und Niedriglöhne sind die Kehrseite des Hildburghausener Höhenflugs. Ernst Ludwig von Aster über die Anatomie eines Aufschwungs.
Hubertus Grübel wendet am Grill die Bratwurst. 2 Kunden diskutieren am Stehtisch. Vor sich die Lokalzeitung. Wirtschaftslage in Hildburghausen hervorragend. Steht auf der Titelseite.
Guten Tag, bitteschön.
2x2, Sie bitte.
2 Rostbratwürste ins Doppelbrötchen, Senf obendrauf, Alufolie drumherum, dann alles in eine dünne weiße Plastiktüte packen. Bei Hubertus Grübel ist das eine fließende Bewegung. Er wendet Wurst seit der Wende in Grübels Grill in Hildburghausen und hat dabei die Bewegung vor seiner kleinen Holzbude immer im Blick.
Hier geht's von rechts nach links wie auf der Autobahn, kann man sagen. Wirklich war immer zu was los hier. Ne?
Bahnhof und Busbahnhof liegen auf der anderen Straßenseite. Vor der Bude rollt der Verkehr. 30 Kilometer bis ins bayerische Coburg, 15 Kilometer bis ins thüringische Thema. Ein perfekter Standort, sagt der 50-Jährige. In einer Halle im Industriegebiet Nord, gerade mal 3 Kilometer entfernt, eilt Arno Schmidt an riesigen grünen Maschinen vorbei.
So, da hier sehen wir jetzt den größten Kaltumfarmer. Diese Größe gibt es nur 3 Stück in Europa, wo wir bekannt sind, wo diese Umformkraft und auch die Verarbeitungsgröße hier hat.
Die Luft ist warm, ein rhythmisches Hämmern dröhnt durch die Halle. Der Takt der Produktion hier bei der Vosseler Umformtechnik.
Wir fertigen Produkte täglich ca. 1 Million Stück schon. Sie gehen weltweit. Wir liefern in 16 Länder täglich 1 Million. Davon gehen ca. 50-60% verschieden pro Monat in der Automobilindustrie, 30-35% in den Maschinenbau. Von den 100 Leuten sind 13 Azubis. Wir bilden sehr viel aus, schon seit 1995. Ich habe ein Durchschnittsalter von der Belegschaft von 34 Jahren.
10% des Gewinns, sagt der Geschäftsführer, geht an die Mitarbeiter. Einen Betriebsrat gibt es nicht, dafür Betriebsvereinbarungen, eine Vielzahl Einzelregelungen, unterschiedliche Vergütungen. Keine Ausnahme im Landkreis Hildburghausen. Gerade mal die Hälfte der Betriebe hat hier Tarifverträge unterzeichnet. Im Landratsamt Hildburghausen beugt sich Helge Hoffmann über eine Karte. Er ist hier zuständig für Soziales, für Schule, auch noch die Abfallentsorgung. Hoffmanns Finger fährt über die Karte.
Der Landkreis Hildburghausen liegt mitten in Deutschland, hat eine Fläche von knapp 1000 Quadratkilometern. Wenn man auf der Karte schaut, sieht man so einen kleinen Stiefel, so wie klein Italien, da sind wir.
Dünn besiedelt, gerade mal 72 Einwohner pro Quadratkilometer, die Firmenstruktur mittelständisch, sehr viele kleine, einige mittelgroße Betriebe. Hoffmann blickt aus dem Fenster, drüben auf der anderen Seite des Parkplatzes erstreckt sich ein großes Berufsschulzentrum, eröffnet 1998.
Wir haben in den letzten 16 Jahren weit über 100 Millionen Euro in unsere Schulen investiert.
Gerade baut der Kreis ein weiteres Ausbildungszentrum zusammen mit den Betrieben der Metallbranche. Der Großteil des Geldes kommt vom Land Thüringen, aber auch die Unternehmen steuern fast 800.000 Euro bei.
Wenn das fertig ist, haben wir denn gerade für den Bereich Metall hervorragende Bedingungen, um dem prognostizierten Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
Denn seit Jahren sinken die Schülerzahlen, machen sich die geburtenschwachen Jahrgänge immer stärker bemerkbar. Obendrein verliert der Landkreis Einwohner Richtung Westen, wo die höheren Löhne gezahlt werden.
Perspektivisch muss man aber davon ausgehen, dass auch hier eine Änderung des Lohnniveaus kommen muss. Ansonsten sitzen wir wirklich nur noch hier mit unserer schönen Landschaft und dem, was dann übrig ist.
Große Pause im Berufsschulzentrum nebenan. Die Schüler strömen in die Cafeteria. Der Kaffee kostet hier 20 Cent mehr als nebenan im Landratsamt. Vier junge Männer, alle in Jeans und Kapuzenjacken, sitzen auf einer Empore, trinken Kaffee, essen Baguette. Sie sind im zweiten Lehrjahr, gehören zu den begehrtesten Auszubildenden im Landkreis. Sie lernen Zerspanungstechniker, einen Metallfachberuf.
Ja, ich meine, die Lehrlinge hier in Thüringen, die kriegen durchschnittlich ungefähr um die 400 Euro. Und deswegen, das kann man vergessen, wenn man halt alleine noch lebt.
Sehr, aber was geht's auch drauf?
Ja, sehr knapp. Das ändert sich auch nicht viel. Das sind vielleicht 10 Euro mehr jedes Lehrjahr.
Alle vier nicken. Ein Azubi-Gehalt in Hildburghausen reicht kaum zum Leben.
Ich werde erstmal in der Firma arbeiten, wenn sie mich übernehmen, und dann haben wir gucken. Also im Westen machst du ja dasselbe und verdienst du eigentlich mehr. Also in den alten Bundesländern.
Ja, ich meine, deswegen übernehmen werden wir schon, aber wegziehen.
Naja, erstmal auslernen und dann vielleicht Techniker oder weg hier.
Ja, hier habe ich unseren Arbeitsmarktbericht, die Zahlen für Hildburghausen.
Daten aus dem Landkreis, aufbereitet bei der zuständigen Agentur für Arbeit. Fleischmann ist ihr Sprecher.
Ja, Hildburghausen auf dem Papier ist ein Landkreis, bei dem die Zahlen kleiner werden. Das heißt, die Arbeitslosigkeit hat sich innerhalb der letzten 5 Jahre von 14,4% praktisch halbiert.
Die Arbeitslosigkeit liegt um 7%, ein Spitzenwert für Ostdeutschland. Doch wahre Freude will sich bei Fleischmann nicht einstellen. Er zieht das nächste Blatt aus seinem Ordner.
Was mir in Hildburghausen ein wenig Sorgen macht, ist das Lohnniveau. Vergleicht man das mit dem Thüringer Lohnniveau, so haben wir beispielsweise in Gesamtthüringen ein Einkommen von 1.915 Euro brutto nach den letzten Hochrechnungen ohne Ausbildung. Und Hildburghausen liegt hier bei 1.755 Euro. Die Nachbarkreise, beispielsweise Sonneberg, Suhl, liegen da schon um teilweise 50 Euro drüber.
Und jenseits der bayerischen Grenze gibt es im Schnitt 800 Euro mehr. Spitze bei der Beschäftigung, Schlusslicht bei der Bezahlung. Einige Jahre funktionierte das in Hildburghausen. Doch die Zeiten sind vorbei.
Bei der großen Masse habe ich schon die Reaktion bekommen, gerade die Kleinunternehmen, Bäcker, Schlosser, die dann sagen, ich habe jedes Jahr 20 Bewerbungen auf dem Dorf bekommen und jetzt kommt gar keiner. Was ist da los?
Allein 150 offene Stellen wurden zu Beginn des Jahres gemeldet und es werden laufend mehr. Fleischmann blickt an die Decke. Keine Jobs vermitteln zu können, ist schon ein hartes Geschäft, aber niemanden zur Vermittlung zu haben, ist mindestens genauso hart.
Die Agentur für Arbeit ist nicht das Gleichgewicht, welches den Markt so beeinflussen kann, dass wir zum Unternehmer gehen und sagen, naja, lieber Metallbaubetrieb, zahl doch mal statt 11 Euro 15 und dann klappt es auch leichter mit der Stellenbesetzung. Das steht uns nicht zu.
Wir sind im Landkreis Hildburghausen der zweitgrößte Arbeitgeber, glaube ich. Wir haben derzeit 660 Stammkräfte festangestellt. Dort enthalten sind etwa 40 Auszubildende.
Andreas Schmidt blickt aus dem Fenster auf die Produktionshallen von GPM. GPM, das steht für Geräte- und Pumpenbau Merbelsroth. Seit mehr als 70 Jahren produziert die Firma hier Wasser- und Ölpumpen, liefert heute Technik für Pkw- und Lkw-Hersteller weltweit. Hightech-Produktion aus Hildburghausen.
Wir selbst sind seit 2001 in Brasilien mit einem Auslandsstandard fertigen lokal dort Wasserpumpen und Ölpumpen seit 2007 in China mit einem 100% Tochterunternehmen.
Die Zentrale aber ist in Hildburghausen. Hier wird entwickelt, die Arbeit koordiniert, produziert und laufend nach Fachkräften gesucht. Schmidt blickt aus dem Fenster. Der Thüringer Wald, sanfte Bergkuppen, Burgenlandschaften. Das ist für ihn das natürliche Kapital des Kreises.
Wir haben ringsrum sehr viel Natur, Wald, Luft, Berge. Das hilft auch bei der Rekrutierung von Arbeitskräften. Heute haben wir die besondere Situation, dass es nicht immer leicht ist, spezialisierte Fachkräfte zu bekommen.
Doch die Natur allein lockt kaum Spezialisten nach Hildburghausen. Da macht sich der Firmenchef keine Illusion.
Generell kann man eigentlich sagen, man muss bei Spezialisten oder bei hochqualifizierten Facharbeitern die Löhne zahlen, die auch zum Beispiel in Coburg eine Firma Brose oder eine Firma Käser zahlen würde, weil sonst bekommt man die Arbeitnehmer natürlich nicht.
Nach Hildburghausen. Und wenn das Gehalt stimmt, das hat der Firmenchef in den letzten Jahren gelernt, dann kann der Landkreis auch mit seinen natürlichen Reizen punkten. Eiskaffee Firenze, direkt am Markt in der Kreisstadt Hildburghausen. Eine mit 20erin rührt vergnügt in ihrer Cappuccino-Tasse. Nennen wir sie Claudia, es ist nicht ihr richtiger Name. Sie kommt aus Hildburghausen, doch zur Lehre ging sie nach Bayern, ließ sich 3,5 Jahre zur Laborantin ausbilden, tariflich bezahlt. Danach machte ihr die Firma ein Weiterbeschäftigungsangebot. Claudia nahm an und fuhr weiter jedes Wochenende 130 Kilometer zurück in ihren Heimatort.
Langer Stress. Ich hatte das Glück, dass ich freitags Mittag um 12 gingen die Türen zu in der Firma. Und dann war ich immer um 13:30 hier und dann ging es auch schon los. Dann waren Training von Karneval und am Sonntag bei den Fußballspielen vom Sportverein. Und nach dem Fußball ging es wieder los.
Und nicht alleine. Die meisten ihrer Freunde stiegen in die Autos und fuhren gen Westen.
Ich kenne eigentlich fast ausschließlich Pendler. Also die meisten, es sind eigentlich die wenigsten, die hier in der Heimat Fuß gefasst haben. Leute, die fahren nach Würzburg und Leute, die fahren nach Kassel. Und also die sind alle am Wochenende wieder da. Und ich denke auch mal, die meisten möchten wieder zurück.
Sie machte den Praxistest, bewarb sich auf einige Stellenausschreibungen.
Und ja, hatte aber immer im Kopf, ich mache das nur, wenn das Geld stimmt. Ich will mich nicht verschlechtern, ich bin jetzt ein gewisses Niveau gewöhnt und dabei möchte ich auch bleiben. Und da hat mir jeder gesagt, das findest du nie, das wird nichts bei uns.
Einige Wochen später saß sie dem Personalchef eines metallverarbeitenden Betriebes gegenüber. Sie muss noch immer grinsen, wenn sie daran zurückdenkt.
Ich wurde gefragt, wie ich denn mir das vorstelle, mein Gehalt. Und da habe ich die Summe genannt. Dann wurde ich erstmal kurz mit großen Augen angeguckt und habe dann einfach ganz locker gefragt, ob das wohl nicht in die Gehaltsvorstellung der Firma passt. Und dann ging es, ja, doch, schon. Kriegt man schon hin, ja.
Sie nahm den Job und ist zufrieden. Hubertus Grübel kippt aus einem großen 10-Kilo-Sack neue Kohle auf den Grill, wischt sich den Schweiß von der Stirn.
Wenn du manche Jobs siehst, ne, wie zum Beispiel solche Betriebe, die 5 Euro bezahlen und du für 5 Euro arbeiten, wie soll denn das funktionieren? Ne? Wenn du noch Miete bezahlen musst und alles, das geht überhaupt nicht. Gell?
Der Hildburghäuser Höhenflug, das ist das Verdienst der Arbeitnehmer, sagt er, auch wenn sie daran kaum verdienen. Das merkt er hier jeden Tag und nicht nur er. Der Thüringer Hof musste schließen, ein alteingesessenes Restaurant, ebenso wie der Burghof, einstmals die erste Adresse. Nun kann man im Zentrum der Kreisstadt noch nicht einmal mehr thüringisch essen. Hubertus Grübel wendet die Würste. 1,60 Euro kostet eine. Eigentlich müsste er den Preis erhöhen, weil er mehr für Miete und Sprit zahlen muss. Der Bäcker die Brötchenpreise erhöhen will. Es geht aber nicht.
Nee, das kann ich nicht machen.
In Hildburghausen, dem Landkreis mit der höchsten Beschäftigungsquote der Republik.
Das war ein Länderreport aus Thüringen von Ernst Ludwig von Aster. Ihnen für heute noch einen friedlichen Tag wünscht Claudia Peres.
Deutschlandradio Kultur. Die Nachrichten.
Um 13 Uhr mit Elke Durak. Guten Tag. In Deutschland gibt es zu wenige Betreuungsplätze für Kinder bis 3 Jahre, gemessen an den Zielen, die sich Bundesregierung, Länder und Kommunen gesetzt hatten. Bis 2013 soll jedem dritten Kind in diesem Alter ein Platz angeboten werden, ab 2013/14 sogar mit einem Rechtsanspruch. Noch aber fehlen rund 233.000 dieser Plätze, vor allem im Westen des Landes. Das hat das Statistische Bundesamt heute mitgeteilt. Peter Mücke.
Vor allem in den alten Bundesländern ist der Nachholbedarf hoch. Dort liegt die Betreuungsquote bei 20%, 15 Prozentpunkte unter dem angestrebten Ziel. In den ostdeutschen Bundesländern, einschließlich Berlin, hat schon fast jedes zweite Kind einen Platz in der Kita oder bei einer Tagesmutter. Angesichts der Zahlen fordern Kommunen und Opposition einen neuen Krippengipfel im Bundesfamilienministerium. Es sei falsch, die Schuld bei Ländern und Kommunen abzuladen, sagt die familienpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Marx. Sie kritisiert in diesem Zusammenhang auch die Einführung eines Betreuungsgelds. Bundesfamilienministerin Schröder hatte den Bundesländern mangelndes Engagement beim Ausbau der Kleinkinderbetreuung vorgeworfen.
Länderreport.
Das Ende der Hauptschule, ein regionaler Überblick in Sachsen, Bremen und Bayern. Am Mikrofon ist Carsten Burtke. Guten Tag. Die traditionelle Hauptschule, einst der wichtigste Schultyp überhaupt, ist vom Aussterben bedroht. In nur noch 5 von 16 Bundesländern gibt es sie. Und auch in diesen Ländern ist nicht klar, wie lange noch. In Berlin, Hamburg oder Bremen hat man sich schon in den letzten Jahren für ein Zwei-Säulen-Modell in der Schullandschaft entschieden. In Sachsen hat man die Hauptschule nach der Wende gar nicht erst eingeführt. Und so steht Bayern, das unter dem neuen Namen Mittelschule weiterhin vehement an der Hauptschule festhält, inzwischen mehr oder weniger alleine da mit seiner Schulpolitik. Aber wie lange noch? Michael Watzke hat für den Länderreport nachgefragt.
Die Hauptschule in Bayern heißt seit einem Jahr nicht mehr Haupt-, sondern Mittelschule. Zum Beispiel die Albert-Schweitzer-Mittelschule im Münchner Problemviertel Neuperlach. Der dortige Rektor Rudolf Wenzel erklärt den Namensunterschied.
Die Mittelschule muss gewisse Kriterien erfüllen. Sie muss also ein Ganztagesangebot bieten und sie muss eine Möglichkeit bieten, den mittleren Schulabschluss zu erreichen. Wenn eine Schule diese Kriterien erfüllt, dann kann sie Mittelschule werden.
98% aller bayerischen Hauptschulen nennen sich inzwischen Mittelschule. Erstens, weil die bayerische Staatsregierung zusätzliches Geld für Ganztagsangebote locker gemacht hat. Zweitens, weil kleinere bayerische Gemeinden durch Mittelschulverbünde ihren Schulstandort retten können. Und drittens, weil Mittelschule besser klingt als Hauptschule. Der bayerische Kultusminister Ludwig Spänle, CSU, hält eisern an der Haupt- und Mittelschule fest.
Eine Schulart ist kein Selbstzweck, sondern sie muss jungen Menschen etwas anbieten, das andere nicht tun. Und die Mittelschule in Bayern kann den Weg über die vertiefte Berufsorientierung zur dualen Ausbildung so intensiv mitbegleiten wie keine andere Schulart. Deshalb ist für uns eine Abschaffung einer Schulart, die ein solches Alleinstellungsmerkmal hat, der falsche Weg.
Die vertiefte Berufsorientierung, darauf legt Spänle besonderen Wert. Vor allem, weil die bayerische Wirtschaft immer lauter über Fachkräftemangel klagt.
Unsere Schüler sind von der Empathie her die eigentlich geeignetsten für bestimmte Berufe, nämlich für Tätigkeiten im Einzelhandel.
In Neuperlach gibt es besonders viele ausländische Schüler. Sie profitieren seit einigen Jahren von einer Sonderregelung des Kultusministeriums.
Nämlich, dass Klassen, in denen der Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund über 50% beträgt, auf eine Höchststärke von 25 eingefroren werden. Und das kann natürlich mal auch dazu führen, dass man mit 38 Kindern plötzlich 2 Klassen hat. Und das ist dann schon eine sehr erfreuliche Situation für die Kinder. Der Lehrer kann sich wirklich um diese Kinder kümmern, kann die fördern.
Viele CSU-Bürgermeister auf dem flachen Land leiden unter massivem Schülerrückgang. Sie fürchten, dass ihre Hauptschule vor Ort schließen muss und die Gemeinde dann den wichtigen Status als Schulstandort verliert. Auch andere Bundesländer haben dieses Problem. Sie reagieren mit dem Umbau vom 3- auf ein 2-gliedriges Schulsystem oder mit Gemeinschaftsschulen. Denn das Geld im Haushalt ist fast überall knapp. Im reichen Bayern dagegen ist Geld da, sagt Kultusminister Spänle.
Das ist eine kostenintensive Strategie, wenn man kleine Schulstandorte mit kleinen Klassenstärken unter dem Dach eines Schulverbundes erhält. Aber wir halten es für notwendig, um Bildungsgerechtigkeit auch in einem großen Flächenstaat sicherzustellen.
Als die OECD im Jahr 2000 zum ersten Mal die Leistungen im internationalen Rahmen verglich, erreichten die Schüler in Deutschland nicht einmal Mittelmaß. Und in Bremen waren die Ergebnisse besonders schlecht. Im Stadtstaat leben besonders viele sogenannte bildungsferne Eltern, Hartz-IV-Empfänger und Migranten. Ihre Kinder landeten früher meist auf der Hauptschule. Doch die gehört inzwischen der Vergangenheit an, berichtet Christina Selzer.
Was sich in der Bremer Schullandschaft in den vergangenen Jahren verändert hat, kann man unter anderem bei einem Besuch der Oberschule in den Sandwehen sehen. Der Name klingt ein bisschen nach heiler Welt, doch früher war das einmal eine Problemschule in einem sozial schwierigen Umfeld im Bremer Norden. Die Klientel, Kinder aus bildungsfernen sowie Hartz-IV-Familien und aus Einwandererfamilien, Kinder, die zu Hause oft wenig Unterstützung bekommen. Die soziale Struktur ist zwar nicht besser geworden, im Gegenteil, dennoch ist die frühere Haupt- und Realschule heute so etwas wie eine Vorzeigeschule. Hier werden schwache und starke Schüler gemeinsam unterrichtet. Friedrich Karl Jostes ist Schulleiter und kennt die Schule noch aus einer Zeit, als Haupt- und Realschüler in verschiedenen Klassenzimmern saßen. Das Ergebnis, die Leistungen der Hauptschüler wurden immer schlechter.
In einer Art von Hauptschule funktioniert es vielleicht deshalb nicht, weil die Vorbilder fehlen. Die Frage bleibt, wie soll passieren, dass ich eine Orientierung finde, ein Vorbild finde, wenn ich unter, ja sagen wir mal, Gleichen bin.
Jostes führt häufig Besucher herum, denn die Oberschule in den Sandwehen hat über Bremen hinaus einen guten Ruf. Das Café wird von einer Schülerfirma geführt, die Bibliothek heißt Lesegarten, es gibt eine helle, freundliche Mensa mit Blick ins Grüne, Theater- und Musikräume und einen Computerraum. Hier sind von den rund 20 Arbeitsplätzen fast alle belegt. Die Schüler arbeiten alleine oder in Gruppen an ihren Hausaufgaben.
Ja, ich finde meine Schule auch eigentlich ganz gut. Ich gehe auch immer gerne hin. Ja, und die Lehrer sind auch eigentlich alle ganz nett. Also nach der Schule will ich mein Abitur versuchen. Die Möglichkeit habe ich ja.
Wer sich anstrengt, kann nach der 10. Klasse in eine gymnasiale Oberstufe wechseln. Der Erfolg ist messbar. Immerhin 30% eines Jahrgangs haben das im vergangenen Jahr geschafft. Bremen hat sich als erstes Bundesland 2009 von den Haupt- und Realschulen verabschiedet. Harry Eisenach von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Bremen ist froh, dass es diese Schulform in Bremen nicht mehr gibt.
Die Eltern, die sich wirklich für ihre Kinder interessieren und die durch dieses Schulsystem ein bisschen durchblicken, haben gemerkt, dass die Kinder mit Hauptschule kaum eine Chance haben. Und zwar nicht nur, weil auf dem Zeugnis Hauptschule steht. Das ist zusätzlich ein Grund, was viele Arbeitgeber auch abschreckt, Lehmann einzustellen, sondern dass auch die Bildung, die in den Hauptschulen vermittelt wurde, durch dieses lernarme Niveau, weil dort fehlen einfach die Leistungsträger in den Klassen, nicht entsprechend ausreicht.
Bevor in Bremen die Hauptschule abgeschafft wurde, gab es noch einen Zwischenschritt. Haupt- und Realschüler wurden gemeinsam in Sekundarschulen unterrichtet. Das war zwar eine bessere Mischung, die Hauptschüler wurden sogar besser, doch auch dieses Konzept ging nicht auf. Nur wenige Eltern wollten ihre Kinder dorthin schicken. Viele Eltern schicken ihre Kinder dann doch lieber auf eine höhere Schule, wenn es klappt, am liebsten aufs Gymnasium. Harry Eisenach von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kann das zwar verstehen, er kritisiert aber das Bremer Schulsystem, in dem es neben der Oberschule, die ja für alle Kinder gedacht ist, doch noch Gymnasien gibt. Seine Befürchtung, wenn die leistungsstarken Schüler auf staatliche Gymnasien oder Privatschulen gehen, dann werden jene Oberschulen, die keine eigene Oberstufe haben, zu dem, was früher die Hauptschulen waren, zu Restschulen.
Wenn man so ein System hat, dann werden alle anderen Schularten natürlich immer nur die Schwächeren behalten. Und dadurch entsteht ein Kreislauf, dass diese restlichen Schularten immer weiter nach unten gezogen werden. Und damit auch die leistungsstärksten und auch sozialsten Schüler häufig verlieren. Und die Schwachen, das heißt die, die sozial schwach sind, die auch im Sozialverhalten Probleme haben und auch die sprachliche Probleme haben, die bleiben dann in der anderen Schulart.
Eigentlich lautete in Bremen ja die Vision, Eine Schule für alle. Lernstarke und Lernschwache sollen auf der Oberschule, das ist eine Art Gesamtschule, gemeinsam lernen. So ganz gelang der Aufbruch in die Gemeinschaftsschule bis jetzt aber nicht, denn die Abschaffung der Gymnasien ließ sich noch nicht durchsetzen. Jetzt herrscht in Bremen für die kommenden Jahre erst einmal ein Schulfrieden. Alle Parteien haben das neue Zwei-Säulen-Modell akzeptiert. Diese Reform ist hoffentlich auch erst einmal die letzte, wünschen sich Lehrer, Schüler und Eltern. Sie wollen endlich in Ruhe arbeiten und nicht mehr unter dem Bremer Schulsystem leiden, das seit Jahren eine Dauerbaustelle ist.
In Sachsen bekommen nicht nur die Schüler gute Zensuren, sondern auch die Lehrer und sogar die Politiker. Das alles spricht für das Schulsystem, das nach der Wende gegen den Bundestrend eingeführt und durchgesetzt wurde, meint unsere Korrespondentin Claudia Altmann.
Sachsen ist von Anfang an eigene und eigenwillige Wege gegangen. Es gibt keine Hauptschule, das Schulsystem ist zweigliedrig und das Abitur wird nach 12 Jahren abgelegt. Wie funktioniert es genau? Die sächsischen Kinder gehen 4 Jahre in die Grundschule und haben dann 2 Möglichkeiten. Entweder sie wechseln auf die Mittelschule oder aufs Gymnasium. Jede Mittelschule besteht aus Haupt- und Realschulgang. Dabei bedeutet Hauptschule hier, dass die Schüler in den 5 Fächern Mathe, Deutsch, Englisch, Physik und Chemie gesonderten Unterricht besuchen. Alle anderen Fächer haben sie mit ihren Klassenkameraden des Realschulgangs. Das bringt nicht nur längere und stabile soziale Bindungen, sondern verhindert auch Stigmatisierung. So die Erfahrung von Uschi Kruse, stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Der Vorteil des zweigliedrigen Schulsystems liegt darin, dass man eine Stufe weniger hat, in die abgeschult wird. Also die Hauptschule als die Schule der Verlierer, die existiert nicht.
Zudem sei das System für den einzelnen Schüler durchlässiger, erklärt Dorit Stenke von der Sächsischen Bildungsagentur, die das Modell seit Anfang der 1990er Jahre wissenschaftlich begleitet hat.
Ich sehe ja sozusagen immer, wie man im Psychologischen sagt, die Stufe der nächsthöheren Entwicklung. Also das heißt, wenn ich dort in einem Hauptschulbildungsgang bin, muss ich nicht nach dem Abitur streben, aber ich kann schon mal nach dem Realschulabschluss streben. Und auch die Lehrer können einen in diese Richtung eben ein bisschen beraten. Und gleichzeitig weiß man, es ist realistisch. Man kennt die Schüler, die in dem Realschulbildungsgang sind, und man weiß, die sind nicht so ganz, ganz anders als ich. Die arbeiten vielleicht ein bisschen mehr und das sind ein bisschen fleißiger oder haben mal Unterstützung von zu Hause, aber das ist nicht vollkommen aus der Welt für mich. Und sozusagen diese Perspektive immer auch vor Augen haben zu können, macht natürlich schon viel aus.
Aber das allein war nach Ansicht der Erziehungswissenschaftlerin und Soziologin nicht der einzige Schlüssel zum Erfolg des zweigliedrigen Systems.
Und ein anderer Punkt, den Sachsen wirklich gut gelöst hat, ist die Kontinuität, die es eigentlich seit den 90er Jahren tatsächlich auch im Bildungsbereich gefahren hat. Also wenn man sich andere Bundesländer anguckt, gerade Sachsen-Anhalt, zum Teil auch Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, musste dann auch sein Schulnetz nochmal revidieren, weil sie einfach mit zu vielen Schularten dort oben auf dem Land unterwegs waren und die demografische Entwicklung nicht antizipiert haben.
Anders in Sachsen. Nach der Wende erkannte man schnell, dass in absehbarer Zeit viele Stühle in den Klassenzimmern leer bleiben würden, und reagierte darauf, sagt CDU-Kultusminister Roland Wöller.
Wir haben jetzt etwa halb so viele Schülerinnen und Schüler seit Anfang der 90er Jahre. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes ein Demografielabor. Dieser Schülerrückgang musste verkraftet werden. Und was wir getan haben, ist, wir haben wesentlich weniger Lehrer abgebaut. Also keiner musste entlassen werden, das war Teilzeit notwendig, aber gleichwohl haben wir die Mehrlehrer dazu benutzt, ganz gezielt in die Qualität des Unterrichts zu investieren, ganz gezielt in die individuelle Förderung zu investieren.
Die Grundschullehrer waren fast 20 Jahre in Teilzeit. Auch viele Mittel- und Gymnasiallehrer mussten in diesen sauren Apfel beißen.
Also die Lehrerinnen und Lehrer haben nicht nur viel gearbeitet und damit Opfer gebracht, sondern die haben auch ganz persönlich finanzielle Opfer gebracht, um dieses Schulsystem am Leben zu halten.
Dass die Lehrerschaft das mitgemacht hat, lag zum großen Teil daran, dass sie hinter diesem Modell stand und von dessen Vorteilen überzeugt war. Ebenso wie die Entscheidungsträger in der Politik, sagt Gewerkschafterin Uschi Kruse.
Ich glaube, das war erstens ein kluger Schachzug des damaligen, interessanterweise sozialdemokratischen Staatssekretärs, der nicht nochmal Hauptschulen wollte. Und darüber hinaus kamen die Lehrer aus einem integrierten System, aus einem integrierten Schulsystem, und wollten auch nicht so gerne Haupt- und Realschulen und haben da auch ziemlich protestiert.
Und lagen damit mit Wolfgang Nowak, von 1990 bis 1994 Staatssekretär, auf einer Wellenlänge. Dessen Devise war damals, etwas zu schaffen, was zu den Verhältnissen in Sachsen passte. Dazu gehörte neben Neuem auch Erhaltenswertes aus der DDR. Also das Abitur nach 12 Jahren, der berufsbildende und praxisbezogene Unterricht und die ausgezeichnete naturwissenschaftliche Bildung. Dass junge Sachsen in Mathe, Physik und Chemie brillant sind, liegt nach Meinung von Dorit Stenke daran,
dass wir eben in diesen Fächern mit einem sehr hohen Stundenanteil unterwegs sind und mit einer sehr motivierten Lehrerschaft.
Diese durfte nicht nur ihre Erfahrungen einbringen, sondern wurde von Novak geradezu aufgefordert.
Er hat mal auf einer Mittelschulkonferenz 93 hier in Dresden, der Dreikönigskirche, gesagt, alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Und das ist für Menschen in Schulen ein so unglaublicher Satz. Ja, also wenn wir uns angucken, was Schulen für Verordnungen haben, was sie für Regelungen haben, was in Lehrplänen steht. Und dann steht da ein Staatssekretär vor denen und sagt, probiert's doch aus.
Diese Freiräume nutzten die Pädagogen und wie man sieht, erfolgreich.
Ich glaube, Schule braucht, wenn sie erfolgreich ist, Verlässlichkeit. Sie braucht Ruhe. Und wenn ich als Kultusminister einen Wunsch frei hätte in Deutschland, dann würde ich vor jedes Klassenzimmer ein Schild hängen, wo drauf steht, bitte nicht stören. Lasst die Lehrerinnen und Lehrer in Ruhe ihren Unterricht machen. Es gibt viel zu viele Reformen, es gibt viel zu viele Verordnungen und Gesetze. Dass der sächsische Weg jetzt auch ein Stück weit auch den deutschen Weg mitbestimmt, das erfüllt die Sachsen und gerade die Lehrerinnen und Lehrer, die hier viel bestimmt haben, auch mit Stolz.
Das Ende der Hauptschule? Claudia Altmann, Christina Selzer und Michael Watzke berichteten aus Sachsen, Bremen und Bayern.